Die Wahl von Donald Trump hat die Welt erschüttert. Aber wie? Was sind die konkreten Veränderungen und Auswirkungen, die wir dadurch weltweit erleben werden? Letzte Woche haben wir uns angesehen, wie in ganz Europa Köpfe explodieren. Heute wollen wir uns auf Trumpet World ansehen, wie sich eine Trump-Präsidentschaft auf den Nahen Osten und Asien auswirken wird. Willkommen zurück bei Trumpet World. Mein Name ist Richard Palmer, stellvertretender geschäftsführender Redakteur von der Posaune. Bei mir ist jetzt mein Kollege Jeremiah Jacques, der sich vor allem auf die Berichterstattung über unsere Region Asien konzentriert. Jeremiah, danke, dass Sie sich mir anschließen.
Danke für die Einladung.
Den ersten Teil des Vormittags haben wir mit unserer Live-Sondersendung letzte Woche mit Josue Mickels damit verbracht, herauszufinden, wie sich die Präsidentschaft von Donald Trump auf Europa auswirken wird. Und ich glaube, man konnte schon während der Auszählung der Stimmen sehen, wie verschiedene europäische Politiker ausflippten. Und wir haben sogar noch mehr davon gesehen. Nur Stunden später brach die deutsche Regierung zusammen. Und sie sind wirklich in Aufruhr darüber, was sie mit Donald Trumps Rückkehr anfangen sollen, was das für sie bedeuten wird. Sie haben nicht geglaubt, dass es passieren würde, glaube ich. Jetzt ist es passiert. Und sie bewerten alles sehr schnell neu. Jeremiah, was sind Ihrer Meinung nach einige der großen Veränderungen, auf die man in Asien achten sollte?
Ich würde gerne mit Russland beginnen, das auf einen Sieg von Trump gehofft hatte. Trump hatte mehrmals gesagt, dass er die gegen Russland verhängten Sanktionen aufheben möchte. Diese Sanktionen wurden gegen Russland verhängt, um es für seinen Krieg gegen die Ukraine zu bestrafen und um zu verhindern, dass die Russen diesen Krieg weiter finanzieren. Wenn diese Sanktionen also ganz oder teilweise aufgehoben werden, wäre das natürlich eine sehr willkommene Nachricht für Russland. Und dann hat Trump auch gesagt, dass er den Krieg gegen Russland innerhalb von 24 Stunden nach seinem Amtsantritt beenden will. Und das bedeutet eigentlich nur, dass er den Konflikt einfriert und nicht beendet. Die Ukraine muss, ob es ihr nun gefällt oder nicht, den Interessen Russlands entgegenkommen, indem sie einen Großteil ihrer Bevölkerung und ihres Territoriums an die Russen abtritt. Soweit wir das beurteilen können, ist das sozusagen die Grundlage von Präsident Trumps Plan. Und aus diesen Gründen sind Wladimir Putin und viele in Russland einigermaßen optimistisch über Trumps Sieg. Putin gratulierte Trump nach seinem Sieg und nannte ihn mutig und einen echten Mann. Und dann gab Putins Verbündeter Dmitri Medvedev eine Erklärung ab, in der er sagte, Trumps Sieg werde, Zitat, nützlich für Russland sein. Und zwar deshalb, weil Trumps eher isolationistische, auf Amerika ausgerichtete Politik Russland etwas mehr Spielraum geben könnte. Der ganze Satz von Medvedev lautet, Trump hat eine Eigenschaft, die für uns nützlich ist. Als Geschäftsmann durch und durch hasst er es, Geld für idiotische Verbündete und dumme Wohltätigkeitsprojekte auszugeben. Das ist also Dmitri Medvedev, ehemaliger Präsident von Russland und derzeitiger Verbündeter von Wladimir Putin. Und dann ging ein russischer Politiker namens Alexander Dugin noch einen Schritt weiter als dieser. Dugin ist ein hochrangiges Mitglied von Putins Partei. Und nach Trumps Sieg schrieb er, Zitat, »Wir haben gewonnen. Die Welt wird nie wieder so sein wie zuvor. Die Globalisten haben ihren letzten Kampf verloren.« Zitat Ende. Wir sehen also einen gewissen Triumphalismus aus Russland. Aber einiges davon wurde abgemildert. Um auf die Aussage von Medvedev von vorhin zurückzukommen, nachdem er gesagt hatte, dass Trumps Sieg für Russland nützlich sei, fuhr er fort, indem er die Kontrollen und das Gleichgewicht in den Vereinigten Staaten anerkannte und einräumte, dass Trumps Pläne möglicherweise nicht so umgesetzt werden, wie er es sich wünscht. Medvedev sagte, die Frage sei, wie sehr Trump gezwungen sein werde, auf den Krieg zu verzichten. Er ist hartnäckig, aber das System, das amerikanische System, ist stärker. Zitat Ende. Medvedev räumt also ein, dass Amerika keine Diktatur ist wie Russland und dass es für einen US-Präsidenten, selbst einen starken US-Präsidenten, schwierig ist, seinen Willen durchzusetzen. Da die Gründerväter Amerikas das System so konzipiert haben, dass die Macht verteilt ist. Aber es gab auch Berichte, dass Russland Trumps Rückkehr feiert, weil Russland die NATO hasst. Das ist natürlich die Organisation des Nordatlantikvertrags, die Amerika und Europa als militärische Verbündete zusammenbindet. Die Russen hassen das. Und Sie wissen, dass Trump kein großer Fan der NATO ist. Er ist der Meinung, dass die USA in diesem Rahmen mehr ausgeben, als sie sollten. Und dass die europäischen Nationen nicht so viel ausgeben, wie sie sollten. Daher wird sich Trump wahrscheinlich nicht so sehr darum kümmern, die Europäer zufriedenzustellen. Und wir erwarten sogar einige hohe Zölle auf europäische Produkte. Und all das könnte die NATO schwächen. Und eine schwächere NATO ist eine sehr gute Nachricht für Russland, weil es bedeutet, dass Russland freier ist, Krieg gegen Nationen zu führen, die es gerne erobern würde. Da haben sie es also. In Russland herrscht ein gewisser Optimismus in Bezug auf Trumps Sieg. Aber er ist gedämpft. Die Russen lassen nicht gerade die Champagnerkorken knallen. Und wenn man sich den Mann ansieht, den Trump zu seinem nationalen Sicherheitsberater ernannt hat, den Kongressabgeordneten Mike Waltz, dann sieht es so aus, als ob die Situation in der Stadt für Russland schlimmer sein könnte, als wir alle dachten. Waltz ist ein Veteran und er hat gesagt, dass er für noch härtere Sanktionen gegen Russland eintritt. Und er hat auch erwähnt, dass er der Ukraine die Erlaubnis gegeben hat, mit amerikanischen Waffen tiefer in Russland einzudringen, um den Krieg zu beenden. In letzter Zeit scheint er in dieser Hinsicht etwas zurückgerudert zu sein. Aber in jedem Fall könnten wir durch die Ernennung von Mike Waltz sehen, dass Trumps Gerede darüber, die Ukraine zu zwingen, Land und Leute an Russland abzutreten, vielleicht ein wenig Wahlkampfgerede war, um ihn in dieser Frage von Harris und Biden zu unterscheiden. Diese Ernennung könnte also auf eine stärkere antirussische Haltung unter Trump hindeuten, als wir erwartet haben. Und dann muss man auch noch erwähnen, dass Aussagen wie die von Putin, Medvedev und Alexander Dugin nicht für bare Münze genommen werden dürfen. In vielen Fällen wollen die Russen die Amerikaner einfach nur spalten. Also sagen sie, was immer sie denken, um das zu erreichen. Sie wissen, wie sie von den meisten Amerikanern wahrgenommen werden, und sie wenden oft umgekehrte Psychologie an. Doppelt umgekehrte Psychologie. Dreifach umgekehrte. Bei den rätselhaften Russen gibt es alle möglichen Schichten und Täuschungsmanöver. Das muss man also immer im Hinterkopf behalten. Und schließlich möchte ich noch etwas zu Russlands Sicht auf Trumps Rückkehr sagen. Die Russen erinnern sich sehr gut daran, dass Trump derjenige war, der die Nord Stream 2 Pipeline in seiner ersten Amtszeit blockierte. Das war ein bemerkenswerter Schritt, der darauf abzielte, Russlands Macht über Europa zu verringern. Putin und die anderen Russen wissen also, dass Trump kein Schwächling für Russland ist. Und die Russen wissen, dass Trump seine Macht manchmal sehr entschlossen ausübt. Im Großen und Ganzen werden sie natürlich dankbar sein, wenn Trump die Ukraine zwingt, einen Teil ihrer Bevölkerung und ihres Landes für einen Verhandlungsfrieden aufzugeben. Aber es ist sehr fraglich, ob dies tatsächlich geschehen wird. Und selbst wenn es dazu kommt, sollten wir davon ausgehen, dass Russland in den nächsten Jahren etwas weicher vorgehen wird, während es seine Macht wieder aufbaut und sozusagen die Zeit abwartet.
Ja, ich denke, es ist einfach. Einige Leute scheinen die Situation in der Ukraine als eine Art Slam-Dunk zu betrachten. Okay. Wir wissen, was Donald Trump tun wird. Ich denke, dass Russland die Narrative kennt, die sie ansprechen. Sie wissen, dass Donald Trump beschuldigt wird, ein Handlanger Russlands zu sein, und es macht ihnen Spaß, damit zu spielen. Wenn sie also Kommentare abgeben können, dann können sie das, und sie haben damit gespielt. Ich glaube also nicht, dass wir diese russischen Kommentare für bare Münze nehmen können. Und ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Russland nicht unter Donald Trump in die Ukraine einmarschiert ist. Es war unter Joe Biden. Und ich denke, das ist ziemlich verständlich. Wenn man Donald Trump begegnet, kann er unberechenbar sein. Aber ich denke, man kann vorhersagen, dass er mit Entschlossenheit und Härte auf jeden reagieren würde, der seiner Meinung nach etwas gegen die amerikanischen Interessen unternimmt. Wenn er also der Meinung ist, dass eine ukrainische Invasion den amerikanischen Interessen zuwiderläuft, würde er hart reagieren. Unter Joe Biden hingegen sagte er, nun, wenn es eine kleine Invasion gibt, werden wir nichts tun. Damit hat er wirklich Schwäche signalisiert. Es geht also um die Frage, was genau passieren wird, aber ich denke, dass sie wegen des Gesamtkonzepts nervös sein müssen. Und dann ist da noch die Frage, kann Donald Trump den Krieg in 24 Stunden beenden? Ich meine, natürlich kann er die Unterstützung Amerikas für die Ukraine beenden, aber er kann die Ukraine nicht dazu zwingen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Und ich denke, es ist interessant, dass viele europäische Politiker, insbesondere Emmanuel Macron, versuchen, eine Lösung vorzuschlagen, bei der die europäischen Fonds eine größere Last für den Krieg in der Ukraine übernehmen und dies vorantreiben. Normalerweise glaube ich nicht, dass Deutschland das zulassen würde, da die deutsche Führung in einem völligen Scherbenhaufen steckt. Vielleicht wird Deutschland nicht in der Lage sein, mit genügend Nachdruck zu reagieren, um ein Machtwort zu sprechen. Und vielleicht wird Macron seinen Willen bekommen. Ich meine, man könnte sehen, dass der Krieg möglicherweise auch trotz Donald Trump weitergeht.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich denke, wir haben einige Hinweise von der ukrainischen Führung erhalten, dass selbst wenn die USA ihre Finanzierung und Unterstützung vollständig zurückziehen würden, viele von ihnen dazu neigen würden, den Kampf so gut wie möglich fortzusetzen, und sie würden hoffen, dass die europäischen Mächte einspringen und ihnen helfen würden. Es gibt also mehr Akteure als nur die Vereinigten Staaten, das ist sicher.
Und ich glaube nicht, dass Donald Trump Russland einen Vertrag geben würde, der ihnen alles gibt, was sie wollen. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass er eine harte Verhandlung auf beiden Seiten führt und Russland möglicherweise dazu zwingt. Er könnte sogar zu den Russen gehen und sagen: Schauen Sie, Joe Biden hat die Ukraine zurückgehalten. Joe Biden hat sich geweigert, bestimmte Waffentypen an die Ukraine zu liefern. Sie haben der Ukraine gesagt: Setz diese Waffen nicht gegen Ziele in Russland ein. Wir werden das alles vom Tisch nehmen. Wir werden der Ukraine alle Beschränkungen abnehmen. Wir werden diese Farce beenden, damit ihr diese Waffen hier einsetzen könnt, aber nicht hier. Wir werden sie die Waffen, die wir ihnen gegeben haben, einsetzen lassen, wo immer sie wollen, es sei denn, sie stimmen diesen Bedingungen zu. Und das ist es, was wir von ihnen wollen. Und die Ukraine, das wollen wir von ihnen, die Ukraine. Wenn sie den Bedingungen nicht zustimmen, werden wir die Finanzierung beenden. Russland, wenn sie den Bedingungen nicht zustimmen, werden wir mehr Mittel bereitstellen oder wir werden diese Beschränkungen für die Ukraine aufheben. Wir wollen, dass sie sich hinsetzen und aufhören. Wenn man sich Russlands Erfolgsbilanz in der Ukraine anschaut und ihm ein beliebiges Territorium überlässt, wird Putin dies mit ziemlicher Sicherheit dazu nutzen, in das nächste Gebiet einzumarschieren und weiterhin Krieg zu planen. Und auf lange Sicht ist es für die Ukraine sehr schwer, eine Industrie zu haben, die mit der russischen konkurrieren kann. Es scheint also, dass alles, was Russland im Besitz ukrainischen Territoriums belässt, ein Sprungbrett für die Eroberung weiteren ukrainischen Territoriums sein wird. Sie sind nicht vollständig besiegt. Langfristig spielt das vielleicht keine so große Rolle, aber vielleicht könnte das die Dinge regeln. Für den Moment in der Ukraine. Aber natürlich ist Russland nicht das einzige Land, das man beobachtet. Und ich denke, der andere, vielleicht sogar größere Schwerpunkt, zumindest in den Diskussionen über einige der jüngsten Ernennungen, die wir im Trump-Team gesehen haben, ist China. Was bedeutet Ihrer Meinung nach die Präsidentschaft von Donald Trump für China, Taiwan und all die damit verbundenen Länder, die an dieser Situation beteiligt sind?
Der andere wichtige Punkt im Osten liegt natürlich in China. Und Xi Jinping und die anderen Machthaber der Kommunistischen Partei Chinas haben gemischte Gefühle gegenüber Trump, denke ich. Einerseits ist die chinesische Wirtschaft im Moment erschreckend schwach. Sie kämpft in so vielen Sektoren, besonders im Immobiliensektor und in der Produktion. Im Moment ist Chinas Verschuldung sogar noch schlimmer als die der USA. Die Jugendarbeitslosigkeit geht durch die Decke und nähert sich jetzt 20%. Die Wirtschaft hat also insgesamt zu kämpfen. Das liegt zum Teil auch daran, dass Biden den Handelskrieg, den Präsident Trump während seiner ersten Amtszeit mit China begonnen hat, nicht beendet hat. Die Biden-Regierung ließ die Zölle auf chinesische Waren, die Trump eingeführt hatte, in Kraft. Und Biden verschärfte sie sogar noch in einigen wichtigen Punkten, indem er neue Zölle auf chinesischen Stahl, Solarzellen und Elektrofahrzeuge einführte. Und dann führte die Biden-Regierung vor allem den sogenannten CHIPS Act ein, eine Reihe von Exportkontrollen für Halbleitertechnologie. Damit sollte Chinas Fähigkeit, fortschrittliche Halbleiter zu produzieren, eingeschränkt werden. Außerdem bietet das Gesetz Anreize für die Herstellung von Mikrochips in den Vereinigten Staaten. Und Trump hat gesagt, dass er gegen das Chips-Gesetz ist. Er bezeichnet es als ineffektiv und zu teuer und als etwas, das stattdessen intelligenter mit Zöllen erreicht werden könnte. China wäre also überglücklich, wenn Trump beschlösse, das Chips-Gesetz abzuschaffen. Und das könnte für die chinesische Wirtschaft in einem sehr wichtigen Sektor ein echter Segen sein. Andererseits hat Trump für seine zweite Amtszeit eine deutliche Erhöhung der Zölle ins Gespräch gebracht, die sich vor allem auf chinesische Waren konzentrieren würde. Er spricht von 60-prozentigen Zöllen auf chinesische Importe, was für die chinesische Wirtschaft wirklich katastrophal wäre. Allein dadurch könnte das prognostizierte Wachstum Chinas um etwa 2-5% sinken. Das wäre natürlich ein Schlag für die ohnehin schon instabile Wirtschaft in China. Und das könnte Trump ein Druckmittel gegenüber China geben, um die Chinesen vielleicht sogar dazu zu bringen, Druck auf Russland auszuüben, damit es den Krieg in der Ukraine beendet. Das ist also eine Möglichkeit. Apropos Krieg. Es ist kein Geheimnis, dass China Taiwan kontrollieren will. Und China hat natürlich damit gedroht, einen Krieg gegen Taiwan zu führen, um diese Kontrolle zu erlangen. Und die chinesische Sichtweise auf Trump ist, glaube ich, ähnlich wie die, in der Medvedev ihn als gewieften Geschäftsmann beschrieb, der nicht gerne Geld an Länder gibt, die es nicht verdienen, und an, ich glaube, Medvedev sagte, idiotische Verbündete. Und so hoffen die Russen und die Chinesen, dass sowohl die Ukraine als auch Taiwan in diese Kategorie fallen würden. Und Trump hat Amerikas Beziehungen zu Taiwan kritisiert, und er hat kritisiert, wie viel die USA zahlen. Und er hat gesagt, dass Taiwan mehr Waffen kaufen und Amerika mehr für all das bezahlen sollte. Die Chinesen mögen also etwas optimistisch sein, dass Trump einer chinesischen Übernahme Taiwans gegenüber etwas nachsichtiger sein könnte. Aber ich glaube, dass dieser Optimismus fehl am Platze wäre. Trump hat vor kurzem gesagt, dass er im Falle einer Übernahme Taiwans durch China keine 60-prozentigen Zölle, sondern 150 oder sogar 200-prozentige Zölle auf chinesische Waren erheben würde. Und dann sagte Trump kürzlich, dass die Chinesen es besser wissen würden, als jemals zu versuchen, unter seiner Aufsicht in Taiwan einzumarschieren, weil sie wissen, dass er verrückt ist. Und er fügte sogar ein Schimpfwort in diesen Satz ein, um zu unterstreichen, wie verrückt sie wissen, dass er verrückt ist. Es ist auch bemerkenswert, dass Taiwan auf Trumps Beschwerden reagiert, dass es nicht genug US-Waffen kauft. Nach seinem Sieg kündigte Taiwan Pläne zum Kauf eines umfangreichen Pakets amerikanischer Waffen an. Ich glaube, es sind 60 unserer F-35, die sie kaufen wollen, und 400 Patriot-Raketen. Es sieht also so aus, als ob Taiwan auf Trumps Druck ziemlich enthusiastisch reagiert. Und das ist eine schlechte Nachricht für China. Es stimmt also, dass Trump von der US-Taiwan-Dynamik nicht begeistert ist und dass er meint, Taiwan sollte mehr für seine Verteidigung ausgeben. Aber ich glaube nicht, dass diese Bedenken seinerseits mit einer echten Neutralität gegenüber Chinas Plänen für Taiwan gleichzusetzen sind. Aber der chinesische Staatschef Xi Jinping rief Präsident Trump vor ein paar Tagen an, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren, und er sagte, er hoffe, dass die USA und China miteinander auskommen und zusammenarbeiten werden. Es wäre schön, wenn er tatsächlich einige Schritte zur Förderung der Zusammenarbeit unternehmen würde, z.B. die Beendigung seiner direkten Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine oder die Einstellung der militärischen und paramilitärischen Auseinandersetzungen mit den Philippinen, Vietnam, Taiwan, Japan und vielen anderen chinesischen Nachbarn. Oder vielleicht könnte Xi Jinping seinen Unternehmen sagen, dass sie aufhören sollen, von amerikanischen, britischen und europäischen Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, alles zu stehlen, was sie können. Aber bis jetzt haben wir nichts dergleichen von Xi Jinping gesehen. Stattdessen sagt er nur, hey, Trump, herzlichen Glückwunsch, du bist wieder da. Lasst uns zusammenarbeiten. Lasst uns miteinander auskommen. Lasst uns gemeinsam Kumbaya singen, während er weiterhin die Welt auf jede erdenkliche Weise angreift und tyrannisiert. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass China vor allem wegen einer Rückkehr von Trump nervös ist. Und ich glaube, dass sie sich zumindest für eine Weile besser benehmen werden, wenn er zurückkehrt. Aber das bedeutet nicht, dass sich das Herz der Chinesen in irgendeiner Weise verändert hat.
Und ich denke, es ist interessant, dass der taiwanesische Handel, ich meine, er zeigt, dass einige von Trumps Politiken funktionieren. Sie funktionieren bereits. Sie funktionieren bemerkenswert schnell. Wenn Sie alle diese, ich glaube, es waren 15 Milliarden bestellen, Sie erteilen diese Art von militärischen Aufträgen innerhalb von nur einer Woche nach seiner Wahl. Das zeigt, dass er weiß, wovon er in vielen dieser Dinge spricht. Er hat auch einige gute Ratschläge. Und einige davon, wie China und davor Japan, das Amerika wirtschaftlich ausnutzt, sind schon seit langem von ihm kritisiert worden. Ich denke, ein paar Dinge fallen mir besonders auf. Zum einen könnte Europa so reagieren, wie es Taiwan getan hat. Und ich denke, das wäre, soweit es Donald Trump betrifft, eine Reaktion nach Plan. Zum Beispiel, wenn man einige massive Zahlungsvereinbarungen trifft oder wenn die europäischen Mächte einfach mehr für die Verteidigung ausgeben, damit Amerika das nicht für sie tun muss. Und schauen Sie sich einige dieser verschiedenen Berater an. Ich habe mir Mike Waltz angeschaut, den neuen nationalen Sicherheitsberater, den Sie vorhin erwähnt haben, der anfangs ziemlich für die Unterstützung der Ukraine durch Amerika war. Und dann hat er in den letzten Jahren seine Meinung geändert und gesagt, die wirklich große Bedrohung ist China. Und damit Amerika dieser Bedrohung durch China in dem Maße begegnen kann, wie es nötig ist, müssen wir uns dort stärker konzentrieren. Wir können uns keine Sorgen um Europa machen. Und wir können Europa und die Ukraine nicht in der Weise unterstützen, wie wir es bisher getan haben. Wir müssen das also zurückfahren. Und ich denke, das passt auch zu Donald Trumps Weltanschauung über China. Ja, wir müssen China konfrontieren. Und ich glaube nicht, dass er Unrecht hat, dass China eine große Bedrohung ist, die Amerika ernst nehmen muss. Die Idee, dass Amerika seine Ressourcen auf ein echtes Problem konzentrieren muss, ist also nicht unbedingt falsch. Aber das hängt auch mit Donald Trumps Ansicht zusammen, dass wir die Europäer zwingen müssen, mehr zu zahlen. Und das Ergebnis könnte sein, dass Europa sein Militär weiter aufrüstet und zu einer großen Militärmacht wird. Und soweit es Herrn Trump betrifft, ist es das, was er will. Verständlicherweise, denn Amerika hat die Rechnung für den Schutz Europas bezahlt. Aber wenn man sich anschaut, was Leute wie Herr Macron vor einigen Jahren gesagt haben, wo er sagte, wir müssen Europa zu einer unabhängigen Militärmacht gegen Russland machen, wissen Sie, gegen, ich kann mich nicht erinnern, wer es sonst war. Es war China. Aber dann sagte er, und gegen die Vereinigten Staaten, wenn nötig. Ein militarisiertes Europa ist nicht automatisch ein amerikanischer Verbündeter, wie es ein Europa ist, das in Bezug auf seine Sicherheit vollständig von Amerika abhängig ist. Wissen Sie, Europa ist nicht Taiwan. Wenn Europa mit massiven Ausgaben reagiert, wird es angesichts eines viel größeren Gegners nicht so abhängig von Amerika bleiben, wie es Taiwan sein wird. Die Hinwendung zu Asien, die Hinwendung zu China, könnte also dazu führen, dass Europa sein Wachstum beschleunigt, dass Europa nach einer starken Führungspersönlichkeit sucht, dass Europa sein Militär aufrüstet. Ich meine, das sind Dinge, die wir schon lange vor dem Amtsantritt von Donald Trump prophezeit haben. Und ich denke, was damit zusammenhängt, ist der Zollplan von Trump, über den Sie gesprochen haben. Denn China ist definitiv derjenige, auf den er am meisten abzielt, aber auch Europa und Zölle auf Europa. Und auch hier gibt es Gründe, sich Sorgen zu machen, und zwar nicht zu Unrecht. Dies ist keine irrationale Angst. Und ich denke, seine Kritiker schreiben seine Kritik an der europäischen Wirtschaftspolitik zu schnell ab und meinen, oh, er weiß nicht, wovon er spricht. Er weiß es. Europa weiß es nicht. Europa ist heimtückischer als China, was die Art und Weise angeht, wie es seine Industrie unterstützt. In China gibt es einen kommunistischen Einparteienstaat. Wenn sie also Unternehmen billigen Strom anbieten wollen, kann die Regierung das einfach tun. Und es ist sehr einfach für sie, ihre Unternehmen zu subventionieren, die Produktion in China künstlich zu verbilligen und all diese Arbeitsplätze aus Amerika zu stehlen. In Europa ist die Art und Weise, wie es das tut, viel undurchsichtiger. Es erhebt keine Zölle auf Waren, die nach Europa kommen, aber es erlässt alle möglichen Vorschriften. Und einige davon betreffen den Umweltschutz, was für andere Länder zusätzliche Kosten bedeutet. Der Euro selbst ist viel schwächer als eine deutsche D-Mark, was ein viel umständlicherer Weg ist, die deutsche Währung künstlich zu schwächen, so wie China in der Vergangenheit seine Währung künstlich geschwächt hat. Europa tut also all diese Dinge, um sich einen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten zu verschaffen. Ich denke, es ist verständlich, dass Donald Trump dies sieht und sagt, nun, wir brauchen den Rest der Welt, um mehr von der Last zu teilen. Was ich allerdings für gefährlich halte, ist die Höhe der Zölle, von denen er spricht. 60%, Oder es gab ein Interview, in dem er davon sprach, die Einkommenssteuer möglicherweise durch Einnahmen aus Zöllen zu ersetzen. Damit würde er im Grunde den Friedensvertrag aus dem Zweiten Weltkrieg aufkündigen. Damit würde die Vereinbarung, zu der sich die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg durchgerungen hat, in der Amerika das globale Freihandelssystem garantiert und verbürgt und alle anderen im Gegenzug daran teilhaben dürfen, aufgekündigt werden. Sie bauen keine eigenen Streitkräfte auf, sie sind keine eigenständigen Mächte. Und ich kann die Kritik daran durchaus nachvollziehen. Und ich denke, Amerika hat den größten Teil der Last auf sich genommen, die damit verbunden ist. Und es war so strukturiert, dass andere Länder die Kosten dafür nicht in der Weise getragen haben, wie es meiner Meinung nach hätte sein sollen. Wahrscheinlich hätte man das Ganze in den Jahren 45, 50 besser regeln können, so dass Europa grundsätzlich mehr von seinem gerechten Anteil gezahlt hätte, anstatt Sozialstaaten auf dem Rücken der amerikanischen Sicherheit zu schaffen. Ich denke also, es gibt durchaus berechtigte Kritikpunkte. Aber man reißt auch die Grundfesten des Weltfriedens der letzten 80 Jahre an sich. Und das kann schwerwiegende Folgen haben. Und wenn ein Donald Trump antritt und Europa und China gleichzeitig solche lähmenden Zölle auferlegt, wird das die globale Ordnung in einer Weise grundlegend verändern, wie wir es wahrscheinlich seit einem Jahrhundert oder länger nicht mehr erlebt haben. Ich meine, eine Veränderung in der Struktur der Welt, die möglicherweise größer ist als der Zusammenbruch der UdSSR.
Das ist ein hervorragender Punkt. Und ich denke, wir sollten mit großen Veränderungen am Horizont rechnen. Und die Bibel macht deutlich, dass die Riesen Asiens, vor allem Russland und China, sowie Europa in den kommenden Jahren extrem mächtig werden. Und sie werden tatsächlich zu den dominierenden Nationen auf dem Globus gehören. Nun, sie werden die dominantesten Nationen auf dem Globus sein. Russland, China und die Europäer. Es wird von einer Ära gesprochen, die als die Zeit der Heiden bezeichnet wird. Sie können das im Lukas-Evangelium nachlesen. Und in diesem Zeitalter werden Nationen wie Russland, China und Deutschland die wichtigsten globalen Akteure sein. Und Sie können jetzt schon sehen, dass es unter den Amerikanern eine echte Ermüdung gibt, eine Art Weltpolizist zu sein. Wie Sie sagten, waren wir in den letzten 75, 80 Jahren der Weltpolizist. Und wir haben sehr viel Geld ausgegeben, um diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wirklich, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite in Amerika sagen immer mehr Amerikaner, lasst uns das beenden. Soll sich doch der Rest der Welt um sich selbst kümmern. Wir haben genug eigene Probleme und wir haben nicht genug Geld, um alles zu reparieren. Unsere Ressourcen sind endlich. Also sollten wir uns einfach zurückziehen. Wenn Trump, der Amerika an die erste Stelle setzen will, Amerika weniger zu einer Art Weltpolizist machen will, dann könnte das dazu führen, dass Länder wie Russland und China mehr freie Hand haben, um die Nationen um sie herum zu übernehmen. Und dann könnten wir eine weitere Entwicklung in Richtung der heidnischen Zeit erleben. Aber ob all das nun schnell oder erst in einigen Jahren geschieht, so oder so, wir wissen, dass die Zeit der Heiden in vielerlei Hinsicht bereits angebrochen ist. Und wir haben einen Artikel mit dem Titel Weltführer, die keinen menschlichen Verstand mehr haben. Er stammt vom Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry. Darin geht es um die Zeiten der Heiden. Und er zeigt, dass dies extrem katastrophale Zeiten für die Welt sind. Aber er zeigt auch, dass es in den Entwicklungen, die wir heute in der Welt sehen, auch großen Grund zur Hoffnung und zum Optimismus gibt. Ich hoffe also, dass Sie diesen Artikel lesen werden, um diese Trends besser zu verstehen.
Wir werden einen Link zu diesem Artikel in unseren Programmhinweisen hinterlassen. Was ich noch interessant finde, ist, wenn man sich einige andere Prophezeiungen über die Zeit der Heiden ansieht, und es gibt mehrere, in denen von diesen neuen aufstrebenden Mächten die Rede ist, die sich zu einem Handelsbündnis zusammenschließen. So spricht Jesaja 23 über den Krieg der Nationen und listet mehrere dieser heidnischen Großmächte auf, die später miteinander Handel treiben werden. Und wenn man das mit Prophezeiungen wie diesen kombiniert, wie in 5. Mose 28, Vers 52. Aber da ist die Rede davon, dass Amerika an allen seinen strategischen Seetoren belagert wird. Ich meine, wenn man all diese verschiedenen Dinge zusammennimmt, sieht man, dass es ein Handelsbündnis gibt. Wenn die Zeit der Heiden anbricht, kommen diese Mächte in eine Handelsbeziehung zusammen und schließen die Vereinigten Staaten aus. Wenn man also sieht, dass von einer Art lähmenden Zollregelung für den Rest der Welt die Rede ist, kann man sich leicht vorstellen, dass dies mit dem Aufstieg der Zeit zusammenhängt. Sogar die Art und Weise, wie diese nichtjüdischen Mächte zusammenkommen und dieses Handelsbündnis möglicherweise daraus hervorgeht. Nun, Zölle in Höhe von 60% oder Zölle in einer Höhe, bei der Amerika seine Einkommenssteuer abschaffen kann, bevor das so revolutionär ist, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass Donald Trump das tatsächlich schnell macht. Besonders schnell. Also wird das vielleicht nicht passieren. Ich denke, ein weiterer interessanter Aspekt der biblischen Prophetie ist eine der großen Allianzen, die wir betrachten, die Allianz zwischen Russland und China. Und wie wir schon so oft in dieser Sendung besprochen haben, gibt es Prophezeiungen über den Fürsten von Rosch, der diese Allianz zwischen Russland und China anführt. Und diese Prophezeiungen sehen immer Russland an der Spitze. Und es ist der Fürst von Rosch, wie der Fürst von Russland, der sie anführt, nicht der Fürst von China. Und Mr. Flurry hat schon früher davon gesprochen, dass Russland der führende Partner ist und dann China. Man fragt sich also, ob es mit der Rückkehr von Donald Trump auf die Bildfläche und seinem energischeren Eintreten für amerikanische Interessen und insbesondere für Handelsinteressen in Amerika, die von China ausgenutzt werden, mit der biblischen Prophezeiung übereinstimmt, dass China einen massiven Rückschlag erleiden wird. Etwas, das das Land ganz klar an die zweite Stelle hinter Russland stellt, wobei ich denke, dass im Moment viele Analysten sagen würden, dass China eigentlich die mächtigere der beiden Nationen ist. Ich denke also, dass so etwas völlig mit der biblischen Prophezeiung übereinstimmen würde. Wir beobachten also mit Sicherheit diesen Wandel hin zu einer Welt, in der Amerika nicht mehr der Polizist ist und in der man den Aufstieg in diesen verschiedenen heidnischen Nationen sieht. Und man wird dadurch ein Bündnis von Russland mit Russland und China sehen. Sie werden sehen, wie Europa zu einer eigenständigen Macht aufsteigt. So groß, dass sie sich nicht mehr auf Amerika verlassen, um für ihre Sicherheit zu bezahlen. Aber dann werden sie sehr schnell andere Ideen, andere Interessen haben. Sie werden massiv mit den Vereinigten Staaten, mit Großbritannien, mit Israel und dem Nahen Osten kollidieren. Diese aufstrebende Bestie in Europa, Russland und China werden bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten, um die Vereinigten Staaten zu stürzen. Das sind die groben Umrisse dessen, worüber wir hier sprechen. Und der Artikel, den Sie erwähnt haben, ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, weil er die Sache in den biblischen Kontext stellt. Das ist alles Teil dessen, wie Gott die Herzen der Menschen verwandelt. Und im Moment haben wir diese böse menschliche Natur und dann haben wir Weltführer mit dem Herzen eines Tieres, die andere Nationen erobern und zerstören. Und damit werden wir seit 6000 Jahren geplagt. Hier geht es darum, dass Gott einen grundlegenden Wandel in den Herzen der Menschen herbeiführt, indem er auf neue Weise in das Weltgeschehen eingreift. Und das alles führt zur Wiederkunft von Jesus Christus. Und das ist wirklich die gute Nachricht und die Hoffnung hinter dem, was wir mit der Rückkehr von Donald Trump und den Wahlen in den USA erlebt haben. Nun, vielen Dank dafür, Jeremia. Wir werden eine kurze Pause einlegen und dann zu Mihailo Cekic gehen, um uns eine ganz andere Situation mit der Rückkehr von Donald Trump im Nahen Osten anzusehen. Ein neuer US-Präsident ist immer eine große Nachricht für die ganze Welt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals einen so schnellen Wechsel zwischen zwei so unterschiedlichen Staatsoberhäuptern gegeben hat, wie zwischen Joe Biden und Donald Trump. Natürlich seit dem letzten Mal, als wir zwischen diesen beiden Führern gewechselt haben. Ich meine, das ist ein größerer Unterschied als zwischen Jimmy Carter und Ronald Reagan. Es wird überall auf der Welt massive Veränderungen geben, aber der Nahe Osten ist wahrscheinlich mehr betroffen als jeder andere Ort. Diese beiden Staatsoberhäupter haben sehr unterschiedliche Ansichten über Israel, über den Iran und darüber, wie die USA Konflikte im Allgemeinen angehen sollten. Mihailo Cekic wird uns helfen zu verstehen, was dieser Wandel durch die Brille der biblischen Prophezeiung bedeuten könnte.
Hallo.
Welche großen Veränderungen werden Ihrer Meinung nach in der Region, die Sie beobachten, stattfinden?
Nun, das Wichtigste ist natürlich der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der Hisbollah, dem Iran selbst und all den anderen Terrororganisationen, die der Iran unterstützt. Das hat sich offensichtlich auf die Psyche ausgewirkt, als die Wahl anstand, mit mehr Gerede über ewige Kriege, mehr Gerede darüber, dass unter der Biden-Regierung alles in der Welt zusammenbricht und dass Trump kommt, um aufzuräumen, wie er über die Ukraine und einige andere Spannungspunkte in der Welt gesagt hat. Israel ist allerdings ein Sonderfall im Vergleich zu einigen anderen Krisenherden. Wenn man die Zeit zwischen 17 und 21 Jahren zurückverfolgt, hatte Israel eine sehr enge Beziehung zu Donald Trump, Tzantas B mit dem Abraham-Abkommen, das er vermittelt hat, mit der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt und mit einer kämpferischen Haltung gegenüber dem Iran. Sie können sich vorstellen, was viele Israelis denken, wenn jetzt derselbe Mann antritt. So reagierte der israelische Kanal 14, als die Nachricht von seinem Wahlsieg die Runde machte. Wie Sie hier sehen können, ist Kanal 14 zwar ein konservativer Sender, aber viele Menschen in Israel sind begeistert von der Aussicht, dass Trump wieder ins Amt kommt. Sie sehen Menschen, die in Jerusalem und Tel Aviv Plakate aufstellen, auf denen steht: Glückwunsch, Mr. Trump, make Israel great again. Zurück zur Größe. Es wird viel darüber geredet, wissen Sie, unter normalen Menschen. Man kann sich auf YouTube ansehen, wie Nachrichtenorganisationen zufällige Israelis auf der Straße befragen. Und die meisten von ihnen, zumindest von dem, was ich gesehen habe, jung, alt, Einwanderer, Einheimische und so weiter, sagen: Ja, Trump ist wieder da. Los, Trump! Die Menschen in Israel sind also sehr gespannt darauf, was eine zweite Amtszeit von Trump bedeutet.
Und von den Terroristen hört man das Gegenteil. Ich meine, es war die Hisbollah, die fast sofort einen Raketenangriff auf die Trump-Höhen startete. Diese Stadt auf den Golanhöhen, die eingerichtet wurde, um zu feiern, dass Donald Trump sie als Teil Israels anerkennt, wurde fast sofort von der Hamas angegriffen. Die andere Seite ist sich also der großen Veränderung, die dies bedeutet, sehr wohl bewusst.
Das stimmt. Aber wenn es darum geht, was dies vor Ort bedeutet, haben sie guten Grund, Angst zu haben. Als Trump seinen Wahlsieg verkündete, hat er sicher noch nicht alle politischen Aspekte genau durchdacht. Seine unmittelbare Sorge ist es, ins Weiße Haus zu kommen. Ich bin mir sicher, dass es vieles gibt, was er den Leuten auch nicht erzählt. Aber er hat eine, ich denke, man könnte sagen, politische Ankündigung in Bezug auf den Nahen Osten gemacht.
Ich werde jede einzelne internationale Krise beenden, die die derzeitige Regierung verursacht hat, einschließlich des schrecklichen Krieges mit Russland und der Ukraine, der niemals stattgefunden hätte, wenn ich Präsident wäre, und des Krieges, der durch den Angriff auf Israel verursacht wurde, der niemals stattgefunden hätte, wenn ich Präsident wäre. Und die ganze Welt, ich sage es Ihnen, wir wollen unsere Geiseln zurück und ich hoffe, dass sie zurück sind, bevor ich mein Amt antrete, sonst werden sie einen sehr hohen Preis dafür zahlen.
Das ist eine ziemlich kühne Drohung, wenn er der Hamas sagt: Entweder wir holen alle, zumindest in diesem Fall, alle amerikanischen Geiseln zurück oder Trump wird persönlich eingreifen und das Problem lösen. Das ist ein deutlicher Unterschied zu dem, was wir in den letzten 1,5 Jahren von Joe Biden gehört haben. Er war fast von Anfang an ein kompletter 1er-80er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zumindest Joe Biden diese Art von Druck auf die Hamas ausübt. Und die Tatsache, dass all diese Waffenstillstandsvereinbarungen gescheitert sind, zeigt, dass die Hamas auch die derzeitige Regierung nicht ernst nimmt. Trump hat während des gesamten Wahlkampfs erklärt, dass er Israel unterstützt, aber er will, dass Israel den Krieg beendet. Und zwar schnell. Das könnte man so verstehen, dass er den Rückzug anstrebt, dass er will, dass alles zu Ende geht, dass er nicht will, dass diese Eskalation weitergeht. Aber es ist auch ein grünes Licht für Premierminister Benjamin Netanyahu, im Grunde alles zu tun, was er tun muss, um den Krieg zu beenden. Auch das ist für viele Konservative in Israel eine gute Nachricht, die sie gerne hören.
Wir haben dieses Thema in der Gruppendiskussion mit Andrew Myler und Philipp Neisse angesprochen, als wir auf die Wahl am vergangenen Mittwoch reagierten, und sie sind dort darauf eingegangen. Was denken Sie, wie die Zeit vor der Amtseinführung aussehen wird? Wie wird sich das Ihrer Meinung nach entwickeln? Denn Joe Biden hat Israel Konsequenzen angedroht, wenn es bestimmte Grenzen überschreitet. Diese Konsequenzen sind jetzt viel weniger bedeutsam, da Donald Trump sie möglicherweise zurückziehen könnte, sobald er ein Waffenembargo verhängt hat, das 2 Monate andauert. Das ist kaum eine Drohung, die Israel fürchten wird.
Gleichzeitig haben wir aber auch eine Situation, in der die Demokraten eine Menge getan haben, um Israel zu bestrafen. Und ich denke, der Hauptgrund, warum sie nicht mehr getan haben, ist die Angst vor den Wählern, denn sie erhalten immer noch viel Unterstützung von jüdischen Wählern. Sie haben versucht, den Spagat zwischen dem, was wir haben, zu schaffen. Wir haben liberale Juden in New York, die uns unterstützen. Wir haben auch Hamas-Sympathisanten in Michigan, die uns unterstützen. Wir wollen sie nicht beleidigen, versuchen sie nicht zu beleidigen. Sie wissen also, dass die Hamas immer noch einige Waffen nach Israel schickt, aber schwere Waffen zurückhält. Wissen Sie, diese Art von Waffen. Die Tatsache, dass eine Wahl unmittelbar bevorsteht, hat Joe Biden davon abgehalten, Israel zu schaden. So sehr die Linke die nächsten Monate auch sortieren wollte, ist das eine gute Nachricht für Israel, weil die Androhung von Strafen vom Tisch ist? Oder werden es ein paar wirklich harte Monate, weil es keine demokratischen Beschränkungen mehr für das gibt, was die Regierung Biden tun kann?
Nun, wir erhalten gemischte Signale von israelischer Seite. Es gibt Berichte, dass sie Russland bitten, in die Waffenstillstandsgespräche mit der Hisbollah einzugreifen. Ich meine, Russland und Israel haben im Moment nicht unbedingt ein gutes Verhältnis. Vor allem wegen Israels Unterstützung der Ukraine. Aber zur gleichen Zeit gehen sie blitzartig vorwärts zu.
Ja, oder Russlands Unterstützung für die Houthis?
Ja, aber man muss wohl bis zum Ende der Amtszeit von Barack Obama zurückspulen und sehen, wie Israel bei Putin ein Veto gegen eine Anti-Israel-Resolution einlegte, die Obama unterstützt hatte. Ich denke, dass der Zeitpunkt dafür interessant ist. Vielleicht wissen Sie etwas, was wir nicht wissen, wenn wir die Arbeiten beginnen. Ob Russland zu diesem Zeitpunkt auf Israel hören würde oder nicht, kann man nur vermuten. Und noch etwas möchte ich ansprechen, bevor wir weitermachen. Sie haben die arabischen Wähler in Michigan erwähnt. Diese haben mehrheitlich für Trump gestimmt. Oder zumindest hat Trump einen höheren Anteil ihrer Stimmen erhalten als Harris, weil sie der Meinung sind, dass die Regierung Biden den Krieg unnötig verlängert hat. Und sie wollen natürlich, dass der Krieg beendet wird, auch wenn das nicht unbedingt ein freies Palästina bedeutet. Aber um noch einmal darauf zurückzukommen, was Israel von dieser Regierung erwartet. Wir haben viele, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sehr untypische Schritte von dieser Regierung und von einem anderen Hamas-Sponsor, Katar, gesehen. Kürzlich haben die USA mehrere B-25 auf ihrer Militärbasis in Katar geparkt, um sich auf einen möglichen iranischen Angriff auf Israel vorzubereiten. Außerdem ist es eine große Neuigkeit, dass Katar kürzlich die Hamas aus ihren Büros in Doha vertrieben hat. Und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war offenbar der Druck der Regierung Biden. Warum sie das jetzt tun würden und warum Katar, das so lange durch Biden, durch Trump überleben konnte, während es die Hamas beherbergt und immer noch Millionen und Abermillionen von Dollar an die Hamas und andere Terrorgruppen schickt. Warum sie gerade jetzt zuhören, darauf habe ich keine befriedigende Antwort. Und ich glaube, niemand hat eine, bis wir mehr Informationen erhalten. Aber wir erhalten gemischte Signale, was den Iran selbst betrifft. Ich vermute, dass sie im Moment sehr nervös sind und nichts versuchen werden, was Trump auf die Palme bringen könnte. Ich meine, letzten Freitag hat das Justizministerium die Anklage gegen jemanden bekannt gegeben, der auf der Gehaltsliste des Iran steht und versucht hat, Trump zu töten. Das wird ihm keine Sympathiepunkte einbringen, wenn er erst einmal im Weißen Haus sitzt. Und am Tag nach seinem Wahlsieg fiel der iranische Rial auf seinen bisher niedrigsten Stand gegenüber dem Dollar. Allein das Wahlergebnis hat also die iranische Wirtschaft in den Abgrund gestürzt. Offensichtlich wird der Iran also seine Ziele nicht aufgeben. Der Iran hat es sich nicht anders überlegt, aber er weiß, dass er, vor allem wenn man sich Trumps Erfolgsbilanz ansieht, mit maximalem Druck und allen Sanktionen und der Ermordung von Qasem Soleimani zu kämpfen hat, dass er seine Karten sehr, sehr vorsichtig ausspielen muss. Zumindest in den nächsten Monaten.
Sie haben erwähnt, wie Barack Obama in dieser schwierigen Phase nach der Wahl, aber vor seinem Ausscheiden aus dem Amt, eine UNO-Abstimmung über den Status der Siedlungen durchgesetzt hat. Und das war, glaube ich, eines der ersten Male, dass die UNO die Siedlungen im Sicherheitsrat für illegal erklärte, was ein massiver Schlag für Israel war. Und noch einmal, ich glaube nicht, dass Barack Obama so etwas vor einer Wahl gewagt hätte. Er hat gewartet, bis es keine demokratische Rechenschaftspflicht für diese Aktion gab. Von der Biden-Administration sieht man nicht unbedingt viel,
zumindest was die konkrete Vorbereitung auf diese Art von Dingen angeht.
Das könnten Sie sehr wohl sein.
Richtig, es ist eine Möglichkeit, aber es ist noch nicht passiert.
Noch nicht, oder wir sehen nicht, dass Sie dabei sind, dies zu tun. Und im Moment denke ich, vor allem wenn man sich anschaut, wie Obama auf die letzten Tage reagiert hat, wie die Wahlen verlaufen sind und sogar mit den unbestätigten Anschuldigungen, dass Biden selbst versucht haben könnte, den demokratischen Prozess zu sabotieren, um sich an denen zu rächen, die ihn aus dem Rennen um die Präsidentschaft geworfen haben, denke ich, dass die Demokratische Partei im Moment zu sehr damit beschäftigt ist, ihr Haus zu säubern und zu versuchen, interne Spaltungen zu heilen, als sich um irgendetwas zu kümmern, was außerhalb passiert. Aber davon abgesehen, ich meine, die Hölle kennt keine Wut wie die eines verschmähten Barack Obama. Ich denke, man könnte sagen, dass er sich vor allem gegenüber Israel extrem rachsüchtig verhalten hat. Und ich meine, er könnte sehr wohl die Einstellung haben, wenn ich untergehe, gehst du mit mir unter. Ich habe im Moment nichts mehr zu verlieren. Wir werden also in den nächsten Wochen abwarten und sehen müssen.
Ich denke, Ihre Kommentare bringen uns auf das zurück, was wir am Mittwoch besprochen haben, nämlich, dass Barack Obamas Macht wirklich geschwächt ist. Und ich denke, das haben wir bei den Wahlen gesehen. Und vielleicht werden wir diese Art von Rachsucht der Vereinigten Staaten gegenüber Israel nicht erleben, wenn diese Macht wirklich gebrochen ist. Und ich glaube, es war unsere Juli-Ausgabe. Sie können das auf unserer Website finden, dieposaune.de, wo der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, einen Artikel hat, der über die geistliche Realität hinter Barack Obamas geschwächter Macht spricht und warum das geschehen ist. Wenn Sie also mehr darüber wissen wollen, können Sie das selbst lesen. Und wir haben letzte Woche in unserer Sendung unmittelbar nach der Wahl noch viel mehr darüber gesprochen. Aber ich denke, das ist ein guter Punkt, dass die Verringerung der Macht Auswirkungen auf den Nahen Osten haben könnte. Sie haben erwähnt, dass der Iran sehr vorsichtig vorgehen muss. Gibt es noch andere Bereiche, in denen Sie bereits einen Rückzieher gemacht haben?
Nicht wirklich. Es ist noch viel zu früh.
Richtig, es ist nur eine Woche nach der Wahl. Das ist wichtig zu betonen.
Wie Sie erwähnten, feuert die Hisbollah immer noch ihre Raketen ab. Die Hamas weigert sich immer noch, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Und Katar war der offizielle Grund, warum sie die Hamas aus Doha vertrieben haben. Was die Katarer und die Iraner einander sagen, wissen wir nicht genau. Es gibt jedoch einen Ort, an dem man, wenn man den Nahen Osten mit den Vereinigten Staaten als Kampfgebiet vergleichen will, wohl sagen kann, dass es aus beiden Richtungen Züge gibt. Und das wäre Saudi-Arabien. Die Saudis haben immer noch öffentliche Kontakte mit den Iranern. Sie treffen sich immer noch mit den Iranern bis zu diesem Zeitpunkt. Und die saudische Regierung kritisiert nach wie vor Israel und geht sogar so weit, das, was in Gaza passiert, als Völkermord zu bezeichnen. Und so weiter. Das ist eine etwas schärfere Sprache, insbesondere in solchen aufeinanderfolgenden Erklärungen, als wir sie seit einer Weile von den Saudis gesehen haben. Das Institute for the Study of War, eine angesehene Denkfabrik, sagt, dass diese Annäherungsversuche dazu dienen, den Iran zu beschwichtigen, ohne konkrete Maßnahmen gegen Israel zu versprechen. Zitat Ende. Und die Tatsache, dass Israel die Saudis dafür nicht wirklich gerügt hat, zeigt, dass sie entweder immer noch einen Olivenzweig in der Hand halten und hoffen, dass die Saudis ihn annehmen, oder dass sie wissen, dass dies nicht wirklich das ist, was sie denken. Saudi-Arabien und diese Golfstaaten stehen dem Iran natürlich viel näher als Israel. Sie haben ihre eigenen Probleme mit dem Extremismus und dem Kampf gegen iranische Stellvertreter. Aber Saudi-Arabien war wohl einer der stärksten Verbündeten, die Trump hatte. Das war die allererste Reise, die er während seiner ersten Amtszeit außerhalb der Vereinigten Staaten unternahm. Ich erinnere mich an das berühmte Schwertanzvideo. Aber Mohammed bin Salman, der Kronprinz und faktische Herrscher von Saudi-Arabien, war einer der ersten, der Trump zu seinem Sieg gratulierte. Und es gibt den Verdacht, dass eine Verlängerung des Abraham-Abkommens zwischen Israel und Saudi-Arabien in Arbeit ist, natürlich unter Vermittlung von Donald Trump. Darüber hält sich die Trump-Kampagne natürlich sehr bedeckt. Aber es ist etwas, das viele Leute erwarten, vor allem wenn der Krieg in Gaza zu Ende ist. Kurzfristig wäre es natürlich ein Segen für Israel, mit einem wirtschaftlichen und militärischen Machtzentrum wie Saudi-Arabien verbunden zu sein. Unser Chefredakteur Gerald Flörri hat viel darüber gesprochen, dass diese Bündnisse Israel langfristig eher schaden als nützen werden. Aber zumindest kurzfristig, mit dieser neuen Periode der Stabilität, mit dem US-Präsidenten, der Israel unterstützt und ihm erlaubt, Dinge zu tun, die es 4 Jahre lang nicht tun konnte, ein Umfeld zu schaffen, in dem Israel nicht ständig auf Kriegsfuß steht, sondern eher aufsteigt, das wird Israel zumindest kurzfristig helfen.
Ja, ich denke, das ist ein wirklich interessanter Punkt, denn er ist eine Art Mikrokosmos all unserer Analysen über Donald Trump. Ich denke, Sie sehen das in dieser einen Geschichte. Es gibt Dinge, die man mit gesundem Menschenverstand tun kann, die letztlich zu Ursache und Wirkung zurückführen, die Donald Trump sehr wahrscheinlich tun wird, die messbare Verbesserungen bringen werden. Und ich denke, das gilt für die US-Wirtschaft, für das Bildungssystem und für den Frieden im Nahen Osten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er dort antritt und einige der Ursachen für diese massiven Probleme beseitigt. Er wird es Israel viel leichter machen, mit den völkermordenden Verrückten in Teheran, in der Hamas, in der Hisbollah umzugehen. Und das wird für Israel ein großer Vorteil sein und viel Stabilität bringen. Gleichzeitig wird er aber Gott nicht auf substanzielle Art und Weise einbeziehen. Und so, ja, okay, wir können einige der schrecklichen, wirklich dummen Dinge loswerden, die wir jetzt tun, und das wird uns wirklich helfen. Aber um wirklich zum Kern dieser Probleme vorzudringen und sie vollständig zu lösen, bedarf es einer Reue, die viel tiefer geht, und einer Veränderung, die viel tiefer geht, als nur einige der abscheulichsten Dinge zu stoppen. Zum Beispiel, dass man einem Feind, der einen umbringen will, nicht Milliarden von Dollar übergibt. Ja, okay, wir können die Dinge besser machen, indem wir das nicht tun. Aber das wird nicht die einzige und endgültige Lösung für die Probleme im Nahen Osten sein. Und wenn wir auf diese Weise einige dieser menschlichen Lösungen anstreben, kann das manchmal neue Probleme mit sich bringen. Und das Abraham-Abkommen gehört unbedingt dazu. Wie Sie sehen können, ist Donald Trump verständlicherweise sehr an einem Frieden im Nahen Osten interessiert. Alle wollen Frieden. Und es gab Gespräche von ihm, es gab sogar Gespräche in Israel darüber, einige dieser Drittstaaten, vielleicht einige dieser Staaten des Abraham-Abkommens, zu gewinnen. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass Donald Trump, der die Kunst des Handelns beherrscht, einen Friedensvertrag für den Gazastreifen abschließt, der auf dem Abraham-Abkommen aufbaut und die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder dazu einsetzt, Friedenstruppen in den Gazastreifen zu entsenden, damit sie dort patrouillieren können, anstatt israelische Soldaten zu entsenden, die dann die Herrschaft und Verwaltung übernehmen. Es geht also nicht darum, die Nation an die Hamas oder das Gebiet an die Hamas zurückzugeben, und Sie können sich vorstellen, dass Sie das anstreben. Aber Sie haben diesen Artikel vom 21. Januar erwähnt, in dem Herr Flörri schreibt, dass wir alle Frieden wollen, aber leider haben diese jüngsten Friedenspakte einen tödlichen Fehler. Und er spricht von den Abraham-Abkommen. Die biblische Prophezeiung gibt uns tiefe Einblicke in diese Abkommen. Sie sagt sogar voraus, dass sich gemäßigte arabische Nationen zusammenschließen werden, so wie wir es jetzt erleben. Aber es wird prophezeit, dass sie nicht mit den Vereinigten Staaten oder Israel zusammenarbeiten werden. Dieser tödliche Fehler, diese tödliche Falle könnte noch tödlicher werden, wenn die Abraham-Abkommen nach Gaza eingeladen werden. Die Schlussfolgerung von Herrn Vivienne Upsway in diesem Artikel ist ein abschließender Abschnitt, der Glaube Abrahams. Und er sagt, die Frage sei, ob diese Weltführer den Frieden auf Gottes Art und Weise suchen. Herr Trump und Herr Netanyahu reden alle über Abraham. Aber sie reden nicht darüber, was Abraham getan und wie er gelebt hat. Abraham war so treu und gehorsam, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak und den seiner Frau zu opfern, weil Gott es verlangte. Abraham setzte sein ganzes Vertrauen und seine Zuversicht in Gott, denn dieser wird als Vater der Gläubigen bezeichnet. Um wahren Frieden zu haben, brauchen wir den Glauben Abrahams. Das ist sozusagen das, was uns in der Gleichung fehlt. Und es erfordert die Rückkehr zum Glauben an Gott, nicht zum Glauben an den Menschen und an diese ausgehandelten Friedensabkommen. Und Netanyahu hat bereits gesagt,
dass wir die Abraham-Abkommen ausweiten werden, wenn Donald Trump zurückkommt. Ich denke also, wie ich schon sagte, dass dies im Mikrokosmos so viel von dem ist, was Donald Trump tun wird. Nun, er wird einige der sehr offensichtlichen Dinge stoppen. Aber was unsere Nationen brauchen, ist der Glaube an Gott und die Suche nach Lösungen für unsere Probleme. Ich denke, Donald Trumps Rückkehr ermöglicht es, eine Botschaft zu verbreiten, die andernfalls nicht verbreitet werden könnte und die Barack Obama und Joe Biden in die Schranken gewiesen haben. Und dafür sind wir hier sehr dankbar. Aber die Lösung für unsere Probleme ist letztlich mehr als Donald Trump und die Lösung für den Nahen Osten ist letztlich mehr als Donald Trump.
In der Tat. Ich bin froh, dass Sie das ansprechen, denn das passt gut zu dem Artikel, den ich ansprechen wollte. Die Prophezeiung, auf die wir dieses Mal angespielt haben, steht in 2. Könige 14, Verse 26 bis 28, die wir während der Wahlen in unserer Wahlberichterstattung ausführlich besprochen haben.
Nun, darauf sind wir eigentlich nicht so sehr eingegangen. Ich glaube, wir haben hauptsächlich über die Erfüllungen gesprochen. Ich glaube nicht, dass wir das zu oft erwähnt haben. Aber ja, dieses Buch 2. Könige 14 ist ein Abschnitt, den viele Menschen als biblische Geschichte betrachten, die Geschichte Israels. Aber wissen Sie, dieser spezielle Teil, Könige, Samuel, diese Bücher werden als die früheren Propheten bezeichnet. Sie sind immer noch prophetische Schriften. Und in 2. Könige 14 geht es um Jerobeam den Zweiten. Und dieselbe Figur, Jerobeam, wird im Buch Amos erwähnt, einem Buch eines Propheten, das sehr prophetisch ist, und viele dieser Prophezeiungen sind unerfüllt, weil sie sich auf die heutige Zeit beziehen. Das alles sagt uns, dass es eine moderne Art von Jerobeam geben wird. Amos allein informiert uns darüber. Und das sagt uns, nun, wir können zurückgehen und uns diese Passagen bei den früheren Propheten ansehen, und das wird uns mehr über diese Jerobeam-ähnliche Figur sagen, die Israel in der Antike zu seinem größten Territorium geführt hat. Nach der Sendung haben wir einige Fragen von neuen Zuhörern zu diesem Hintergrund erhalten. Also dachte ich, ich nutze die Gelegenheit und gebe eine kurze Zusammenfassung. Aber wollen Sie nicht noch einmal darauf zurückkommen, worauf Sie hinaus wollten?
Ja, natürlich. Nun, wir sprechen in dieser Sendung oft darüber, dass Jerobeam ausgesandt wurde, um speziell Amerika zu retten. Und es gibt in diesem Abschnitt Hinweise auf die bittere Bedrängnis in Amerika und darauf, dass es keinen Helfer für Israel gibt. Das Buch von Herrn Flurry kann mehr ins Detail gehen. Wir werden wahrscheinlich auch in anderen Sendungen mehr darauf eingehen. Aber ich möchte mich auf Vers 28 konzentrieren, in dem es ausdrücklich heißt, dass Jerobeam im Zusammenhang mit der Rückgewinnung von Gebieten für Juda Krieg führte oder zumindest an einem Krieg beteiligt war, der den Juden half. Und in unserer Printausgabe vom September 2022 hat Herr Flurry einen Artikel geschrieben, in dem er diesen Vers kommentiert und sagt, Zitat, es deutet darauf hin, dass Jerobeam etwas zurückeroberte, um Juda, der jüdischen Nation, zu helfen. Dieser Vers verbindet die Politik der USA und Juda miteinander. Weiter unten schreibt er, dass ich seit dem Amtsantritt von Joe Biden vorausgesagt habe, dass es aufgrund des Führungswechsels mehr palästinensische Terroranschläge in Israel geben würde. Genau das ist nun eingetreten. Jeder sollte in der Lage sein zu erkennen, warum. Und ein wenig später schreibt Herr Flurry in Großbuchstaben, es scheint, dass Herr Trump vielleicht etwas von der Freiheit Judas zurückgewinnen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, die Botschaft Gottes an die Städte Judas zu überbringen. Zitat Ende. Auch hier erwarten wir also ein Wiederaufleben in Israel, das mit dem Wiederaufleben in den Vereinigten Staaten verbunden ist. Und wir erwarten, dass es mit dem zusammenhängt, was dieser Mann, diese Endzeitparallele zu Jerobeam II. Tun wird. Und wir erwarten, dass dieser Mann Donald Trump sein wird. Und er ist noch nicht einmal im Weißen Haus. Und schon jetzt sehen wir, wie sich einige dieser Dinge weiterentwickeln, wie wir in unserem Wochenrückblick letzte Woche beschrieben haben. Aber es ist nicht, wie Sie sagten, nur ein Bild von Rosen, dass alles besser und besser und besser wird, bis Israel die Welt regiert oder was auch immer. Es geht darum, Juda und den anderen Völkern, auf die sich die Prophezeiung bezieht, eine Botschaft zu übermitteln, damit sie herausfinden können, warum all diese Flüche überhaupt geschehen, damit sie wissen, warum Gott diese Umstände geschehen lässt und was sie dagegen tun können. Natürlich wird eine erhöhte Sicherheit oder eine bessere Sicherheitslage in Israel viele Menschen beruhigen. Aber es wird auch dazu führen, dass die Menschen hoffentlich Fragen stellen, was jetzt zu tun ist. Wir haben gerade einen wirklich furchtbaren Krieg hinter uns. Wie geht es jetzt weiter? Und Gott möchte diese Menschen wissen lassen, was es bedeutet, vorwärts zu gehen, nicht nur physisch, sondern auch durch die Erneuerung ihres Kontakts mit ihm.
Und auf lange Sicht sind unsere Probleme viel größer. Und ich denke, die meisten Menschen verstehen das. Unsere Probleme sind viel größer als etwas, das nur ein neuer Führer lösen kann. Und das haben wir schon während der gesamten Amtszeit von Joe Biden gesagt, dass es hier um Menschen geht, die ihr Leben ändern müssen. Wie unsere sozialen Probleme haben auch unsere Sünden unsere großen nationalen Probleme verursacht. Und selbst Dinge wie unsere nationale Schwäche und unsere Bereitschaft, sich Terroristen zu ergeben, haben ihren Ursprung im Zusammenbruch der Gesellschaft. Das liegt an den Problemen der Kindererziehung, der Familie, den weit verbreiteten Scheidungen, den Frauen, die das Haus beherrschen. All das führt zum Zusammenbruch der Moral, zur mangelnden Stärke, zur mangelnden Fähigkeit, für uns selbst auf der nationalen Bühne einzustehen. Daran ändert auch ein neuer Führer nichts. Aber ein neuer Leiter gibt uns die Möglichkeit, diese Botschaft zu verkünden. Und all das ist Teil von Gottes Plan, diese Probleme zu korrigieren, auf der Ebene der Familie, des Einzelnen, und zwar auf globaler Ebene. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man all diesen Frieden und Wohlstand einführen, den wir uns nicht vorstellen können. Aber es braucht Veränderungen auf der individuellen Ebene, nicht nur auf der politischen Ebene. Und das gilt für Amerika in der Gesellschaft. Das gilt auch für den Nahen Osten. So viele Menschen haben versucht, diese Probleme im Nahen Osten zu lösen. Und okay, Donald Trump wird keinen dauerhaften Frieden im Nahen Osten bringen, aber er ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin. Und die biblische Prophezeiung geht in diese Richtung. Es gibt also noch eine ganze Menge guter Nachrichten hier. Und all diese Materialien, die wir heute erwähnt haben, werden Ihnen weitere Informationen geben und Sie können sich mit dieser guten Nachricht und dem Licht, das für die ganze Welt und den Nahen Osten kommt, beschäftigen. Nun, vielen Dank für die Präsentation, Mihailo. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, können Sie sich unter info@dieposaune.de melden. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir melden uns am Freitag mit unserem regelmäßigen Wochenrückblick zurück und bis dahin beobachten Sie Ihre Welt weiter.